¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und viel Vergnügen beim neuen Onda Info Numero 102.
Diesmal beglücken wir euch mit einem Beitrag live and direct aus Mexiko. Dort ist Radio Zapote, welches schon vor Jahren mit den Zapatistas in die Landeshauptstadt gekommen war, nach wie vor eifrig auf Sendung.
Dem folgt ein Beitrag, der sich aus aktuellem Anlass, der Frauentag, rund um mehr oder weniger berühmte Latina-Frauen dreht.
Zuletzt hört ihr ein Interview bezüglich der aktuellen Situation im protesterschütterten Bolivien, wo der Präsident, zumindest angeblich, beinahe zurückgetreten wäre.
Zunächst aber, wie fast immer, Kurznachrichten.
Haiti. Kundgebung endet mit 2 Toten. Die haitianische Polizei löste die Kundgebungen zum ersten Jahrestag der Entmachtung des ehemaligen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide gewaltsam auf. Die Proteste endeten mit 2 Toten und einer bis jetzt unbekannten Zahl von Verletzten. Die Anhänger von Ex-Präsident Aristide riefen während der Demonstration Parolen gegen George W. Bush. Der US-amerikanische Präsident wird von Aristide für den Putsch vom 29. Februar 2004 verantwortlich gemacht. Die Polizei stoppte die Kundgebung, schoss mit Tränengas und setzte Waffen gegen die Demonstranten ein.
Dominikanische Republik. Über 130 Tote bei Gefängnisbrand. Mindestens 130 Gefangene sind Anfang März bei einem Brand in einem Gefängnis im Osten der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen. Nur 29 Häftlinge konnten nach Polizeiangaben gerettet werden. Die Haftanstalt von Higüey im Zentrum einer der Touristengegenden wurde im Jahre 1959 für lediglich 150 Häftlinge gebaut, fasste aber zur Zeit des Brandes etwa 500, mehrheitlich Untersuchungsgefangene. Nachdem die Bandenchefs mehr Geld für die Schlafplätze in den Zellen verlangt hatten, sei der Brand ausgebrochen, berichtete ein Überlebender. Ein Schlafplatz koste pro Nacht etwa 40 Euro Cent. Ein Häftling habe mit einer Schusswaffe mehrere Mitinhaftierte verletzt, die sich geweigert hätten, die verlangten Preise zu zahlen. Bei dem Streit hätten nach Polizeiinformationen Gefangene Kissen und Matratzen in Brand gesteckt. Die meist in den 50er Jahren erbauten 32 Gefängnisse mit einer Kapazität für insgesamt rund 6.500 Inhaftierte sind mit knapp 17.000 Personen völlig überbelegt. Nur rund 4.000 der Häftlinge sind rechtskräftig verurteilt. In den letzten Monaten hatte es immer wieder kleinere Aufstände gegen die Haftbedingungen gegeben. Im September 2002 waren beispielsweise in einem anderen Gefängnis im Landesinnern 31 Häftlinge nach einem Aufstand verbrannt oder erstickt.
Politikwechsel. Uruguay ist nun für Mercosur und Fidel Castro. Der neu ins Amt gewählte Präsident Tabaré Vázquez erklärte in einer Rede vor dem Parlament einen grundlegenden Politikwechsel in Bezug auf den Mercosur. Im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger wolle er dem Wirtschaftsbündnis südamerikanischer Staaten eine höhere Priorität einräumen und nicht der gesamtamerikanischen Freihandelszone ALCA unter Schirmherrschaft der USA. Dem Mercosur gehören Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay an. Außerdem unterzeichneten Vázquez und die Außenminister Uruguays und Kubas, Reinaldo Gargano und Felipe Pérez Roque, Verträge, die die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten regeln sollen.
Der folgende Beitrag wurde uns von unseren Korrespondenten Nils und Markus aus Mexiko zugesandt. Da der Beitrag in Mexiko produziert wurde, wo unsere Kollegen und Kolleginnen leider über kein so hervorragendes Equipment verfügen wie wir hier vor Ort, hat die Qualität des Beitrages ein wenig gelitten.
Compadre!
¿Qué pasó, compadre? No me grite, compadre.
Ahora, no la chifle que es cantada.
Mejor
escucha Radio Zapote. Frecuencia libre de volada.
Vor 4 Jahren kamen die Zapatisten nach Mexiko-Stadt und hinterließen dem Süden der Metropole ein Geschenk.
Das damals gemeinsam mit Studenten der Anthropologischen Fakultät ENA improvisierte Radioprogramm ist auch nach der Rückkehr der EZLN-Besucher auf Sendung geblieben und hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil der hauptstädtischen alternativen Radioszene entwickelt. Dabei ging es den Radiophilen des Sapote-Projekts von Beginn an darum, mehr als ein Campusradio zu sein. Das Radio soll Menschen im gesamten Sendegebiet ansprechen, einen Sendemix bieten, der neben politischer Arbeit Raum für junge Musik schafft, die etablierten Radios ausblenden, und immer offen für Leute sein, die mit eigenen Ideen selbst Radio machen wollen. Wir sprechen pünktlich zum 4. Geburtstag von Radio Sapote mit einem der Programmverantwortlichen des Senders, mit El Monito Voodoo.
Han pasado varias, como digamos, épocas, ¿no? En el proyecto de la radio. La primera de ellas fue la época zapatista, ¿no?
Unser Radio hat verschiedene Epochen durchlaufen. Die erste Station war die zapatistische Epoche, in der es vor allem darum ging, Medienarbeit zugunsten der Indigenas zu machen. Begonnen hat das alles, als die Zapatisten und der Nationale Indigene Kongress in die Hauptstadt kamen. Das war im März 2001. Eine der zahlreichen Aktionen der Zapatisten war es, ein Radio zu gründen mit der klaren Absicht, ein Gegengewicht zur Berichterstattung der offiziellen Medien zu schaffen.
Unser Sendegebiet ist sehr heterogen. Von hier aus bis zu den Hügeln der Cordillere im Süden, das alles sind Barrios Populares, überwiegend mit sehr geringen Einkünften und einigen Mittelschichtsvierteln. Auf der anderen Seite, im Süden der Stadt, seht ihr den Pedregal und es ist eine super bürgerliche Gegend. Und hier gegenüber ist die Ciudad Universitaria. Also das Publikum des Radios ist ziemlich divers.
Entonces el público de la radio es bien diverso.
Cuando despiertes, vuelve a ver con tus propios ojos de imbécil. Radio Zapote.
Escucha.
El proyecto de la radio tuvo mucho, tuvo buen recibimiento.
Das Radio ist sehr gut aufgenommen worden und hat eine große Bedeutung in der Zeit der Zapatisten hier. Die Tatsache, dass wir ohne Erlaubnis Informationen in ganz Mexiko-Stadt verbreitet haben, mit seiner enormen Bevölkerung, das stellte ein großes Problem für die Regierung und das Ministerium für Kommunikation dar. Vor allem aber für die kommerzielle Presse, die es auf gar keinen Fall zulassen wollte, dass ihr das Monopol auf Exklusivität bei den Nachrichten streitig gemacht wird.
En cualquier parte, Radio Zapote.
Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti.
Hay programas de política, pero dentro de todo.
Wir machen politische Sendungen, und zwar in dem Sinne, dass der Kontext aller Programme als politisch gelten kann. In unserem Reggae-Programm zum Beispiel sprechen die Macherinnen ständig über Themen, die vielleicht nicht die Politik betreffen, aber natürlich sozialpolitische Inhalte haben. Wir versuchen eben diese Art von Kommunikation zu betreiben, den Leuten zu zeigen, dass Politik etwas ist, das in allem enthalten ist. Dass es hier um die menschlichen Beziehungen im Ganzen geht und nicht um ein spezielles Phänomen. Und das Radio hat eben das Potenzial, die Leute für so eine Sichtweise zu sensibilisieren und für gesellschaftliche Belange zu interessieren.
Partimos de la idea de que el planeta Tierra es un gran organismo viviente, donde todas sus partes están interconectadas entre sí.
Wir machen zum Beispiel das Programm Gesellschaftsanalyse. Da ist es nicht ausgeschlossen, dass mal die Koordinatorin der Initiative gegen den Neoliberalismus vorbeischaut und dann spontan an der Sendung mitwirkt. So entsteht eine ganz neue Dynamik und Verständigung mit den Hörern. Aber es gibt bei uns auch eine Sendung, die sich mit der Punkkultur beschäftigt. Da kommen dann Leute aus der Punkszene, um über ihre Musik und ihre Belange zu sprechen. Und das hilft auch, einen Kontakt aufrechtzuerhalten zwischen den Radioleuten und dieser Szene.
Kunst, Musik und Literatur vor allem, als Ausdruck politischer Überzeugungen und Forderungen. Gerade diese Verzahnung macht die Popularität von Radio Sapote aus.
Radio, das beinhaltet auch das Spiel mit Klängen, den Zuhörer Anregungen zu liefern, die dann vielleicht auch zu Aktionen führen. Das ist zumindest unser Verständnis, nach dem wir arbeiten.
Politische Forderungen und Positionen lassen sich in den Radiosendungen gut transportieren. Für eine ausführliche Information bietet Sapote Texte und Links auf der Internetseite an. die bisher allerdings nur sehr begrenzt in Anspruch genommen werden.
Wenn wir uns die Nutzung unserer Internetseite anschauen, sehen wir, dass uns viele Leute online hören, an der Zahl der Klicks auf unseren Radiostream. Wenn wir uns aber die Klicks auf die Seiten ansehen, wo die Leute Hintergrundtexte lesen können, dann sinkt die Zahl der Zugriffe drastisch. Das macht uns ein bisschen Sorge, denn wir wollen ja, dass die Leute die Infos lesen und nicht nur unser Programm hören.
Yo soy el monito vudú en este caso, y pues bueno, la transmisión de esta estación está en el 94.1 del FM.
La mejor enfermedad es la euforia.
Está también en una página de internet que se llama www.radiozapote.cjb.net.
Radio Zapote, maldita adicción.
Y transmitimos desde la cordillera del sur de la Ciudad de México.
Radio Zapote es de Chile. De dulce. Y otras chaquetas, quetas.
Ay, qué rajito playero, que camina la arena, va buscando las nenas, que se van a la playa, con sus cuatro patitas.
Seit mehr als 90 Jahren wird weltweit am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Sein Ursprung liegt in den vielen emanzipatorischen Kämpfen, die Frauen vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts für ihre Rechte führten. 1945 wurden diese Forderungen international, zumindest theoretisch, anerkannt. Die UN-Charta, die 1945 in San Francisco unterzeichnet wurde, war das erste internationale Abkommen, das die Gleichheit der Geschlechter als ein grundlegendes Menschenrecht proklamierte. Auch in Lateinamerika ist der 8. März ein symbolisch bedeutsames Datum. So lassen sich an diesem Tag einmal mehr Stimmen vernehmen, die unter anderem über die Situation der Frauen in den verschiedenen lateinamerikanischen Ländern berichten, die über vergangene wichtige Kämpfe einzelner Frauen erzählen und die schwierige Situation von emigrierten lateinamerikanischen Frauen beschreiben. In Ecuador beispielsweise sind durchschnittlich 6 von 10 Frauen Opfer von Gewalt. Weiterhin stirbt dort eine von 210 Frauen an Ursachen in Verbindung mit der Schwangerschaft. Dennoch gibt es, nach Catherine Chalá, Mitglied der Pastoral Afro-Ecuadoriana der Erzbischofskonferenz Ecuadors, keinen Grund, eine durchweg negative Bilanz des Kampfes um gleiche Rechte in Ecuador zu ziehen.
Die Situation der Frauen in Ecuador hat sich auf der einen Seite verbessert, denn die Frauen nehmen stärker an den politischen, sozialen und kulturellen Prozessen teil. Auf der anderen Seite gibt es viele Situationen, die für Frauen sehr schwierig sind. Sie erleben eine starke soziale und politische Diskriminierung und ganz offensichtlich eine Diskriminierung durch Rassismus und Machismo, die immer noch in unserer Gesellschaft kursieren.
Catherine Chalá zufolge gibt es in Ecuador eine breite Organisation, vor allem auch schwarzer Frauen, die mittlerweile einen beachtlichen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Das Problem besteht jedoch im Fehlen von finanziellen Mitteln und vor allem in der mangelnden Koordinierung zwischen den einzelnen Frauenorganisationen. Gerade auch schwarze Frauen sind immer noch in vielen Bereichen unterrepräsentiert. Hier sieht Chalá auch eine der Hauptaufgaben für die Zukunft, nämlich in der notwendigen, stärkeren Zusammenarbeit der Gruppen und Organisationen in ganz Lateinamerika.
Es ist wichtig, dass wir Frauen in ganz Lateinamerika uns mehr vereinen, dass wir mehr unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Aus diesem Grund führen wir besonders an diesem Gedenktag viele Aktionen durch. Aber besonders von Organisationen der schwarzen Frauen in Lateinamerika werden Aktionen durchgeführt. Sie nehmen verstärkt teil, was uns anregt und motiviert.
Neben den vielen namenlosen Frauen, die tagtäglich für mehr Rechte kämpfen, gibt es auch einige wenige, deren Namen sich die Geschichte gemerkt hat. In Lateinamerika stehen nicht nur Namen wie Ernesto Che Guevara und Emiliano Zapata für den Kampf für Freiheit und gegen Unterdrückung, sondern auch Rosario Ibarra, Heidi Santa Maria oder Gladys Marín. Für Gladys Marín wurde der 8. März ganz unfreiwillig noch einmal zu einem bezeichnenden Datum. Die Generalsekretärin der Kommunistischen Partei Chiles, Genossin Salvador Allende's und unermüdliche Kämpferin gegen die Diktatur Pinochets, starb am 6. März diesen Jahres in einem Krebsleiden in Kuba. Am 8. März fand ihr Begräbnis in Santiago de Chile statt. Zu diesem Anlass versammelten sich Hunderte ihrer Anhänger, um ihr das letzte Geleit zu geben und an ihren Kampf zu erinnern. Der in Deutschland lebende Chilene Luis Gerardo Schmidt erzählte Radio Korax aus Halle etwas über diesen Tag.
Die Reaktion der Bevölkerung in Chile war so groß, mehr als 500 Menschen haben die Gladys durch die Straßen von Santiago begleitet. Das war eine so beeindruckende Situation, wo Vertreter von allen Schichten der Gesellschaft unseres Landes und gleichzeitig von der verschiedenen politischen Positionen anwesend sind. Nicht nur präsent, sondern mit Ausdrücken, mit Wörtern haben die Rolle von Gladys in den letzten Jahrzehnten in unserer Heimat hervorgehoben.
Gladys Marín wurde bekannt, als sie, damals Generalsekretärin des Kommunistischen Jugendverbands in Chile, die Jugend für die Volksregierung der Unidad Popular von Salvador Allende mobilisierte. Nach dem Putsch Augusto Pinochets am 11. September 1973 ging Marín in den Untergrund und fand später in den Niederlanden, der DDR und der Sowjetunion Exil. 1978 kehrte sie zurück nach Chile und arbeitete wieder im Untergrund. Später wurde sie Generalsekretärin der Kommunistischen Partei und kandidierte für das Amt der Präsidentin in Chile. Sie führte in den 80er Jahren Massenproteste gegen Pinochet an, stritt für die Abschaffung der aus der Pinochet-Diktatur stammenden Verfassung, für die Bestrafung Pinochets und aller Verbrecher aus der Zeit der Diktatur. 1998 reichte sie die erste Klage gegen Augusto Pinochet wegen Menschenrechtsverletzungen ein. Am 8. März 2005 wurde ein Staatsbegräbnis angesetzt. Die chilenische Regierung ordnete für den 7. und 8. März Staatstrauer an. Eine späte Würdigung. Wagen wir nun einen Blick aus Lateinamerika heraus. Viele lateinamerikanische Frauen verlassen ihre Heimatländer und versuchen ihr Glück weiter im Norden. Gerade Kanada scheint für viele attraktiv, da die Gesetzgebung dort in vielerlei Hinsicht die Rechte der Frau garantiert. So versammeln sich in Kanada die verschiedensten Geschichten und Stimmen von Frauen aus der ganzen Welt. Dennoch haben emigrierte Frauen dort mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. So berichtet Lole Rico, die in Toronto als Koordinatorin im Hamilton House of Refugees für Frauen arbeitet.
Adaptarse y adaptarse a una sociedad como Canadá en especial.
In einer Gesellschaft wie Kanada bist du als Ausländerin mit Problemen konfrontiert, wie die Sprache und eine neue Gesellschaft kennenzulernen. Zur gleichen Zeit musst du sehen, was du politisch tun kannst. Hier in Kanada, genauso wie früher in El Salvador, fühle ich mich dem Leben gegenüber verantwortlich. Das bedeutet für mich, für die Menschenrechte bzw. für die Rechte der Frauen zu kämpfen.
Verschärft hat sich die Situation für Frauen zusätzlich, nicht nur in Kanada, nach dem 11. September 2001. Für Lole Rico ist der Kampf gegen den Terrorismus eine Rechtfertigung, die Freiheit der Frauen erneut zu beschneiden. Gerade auch deswegen sei es nötig, den Kampf weiterzuführen und sich Gehör zu verschaffen. Auch, aber nicht nur am 8. März, wie Carolina Tevez von Radio Voces Latinas aus Toronto bekräftigt.
An diesem Tag rufen die Migrantinnen in Kanada zu Respekt auf und kämpfen für bessere Lebensbedingungen. Dieser Aufruf stammt aus einer Demonstration, die von Studentinnen organisiert wurde. Sie wollen, dass die Gewalt ein Ende nimmt, denn Gewalt ist das größte Problem für Frauen in der ganzen Welt.
Wie die Band She Devils aus Argentinien musikalisch betont, um weiterzukämpfen braucht es Ausdauer und Kraft. An Motiven mangelt es nicht.
Der bolivianische Gewerkschaftsführer Jaime Solares vom Gewerkschaftsverband COP sprach von einem gut inszenierten Theaterstück. Evo Morales, Oppositionsführer von der Bewegung zum Sozialismus MAS, sogar von einer Allianz der rechten Parteien und dem Finanzkapital. Doch was war geschehen? Am Sonntag, den 6. März, hatte der Präsident Boliviens Carlos Mesa seinen Rücktritt angedroht. Er sei nicht bereit, die von den sozialen Bewegungen und der Opposition um Evo Morales veranstaltete schändliche Komödie zu verlängern. Damit meinte Mesa die mehr als 800 Demonstrationen und Protestaktionen der sozialen und indigener Bewegungen seit seiner Amtsübernahme vor über einem Jahr. Wie schon bei seinem Amtsvorgänger Sánchez de Lozada ist der Hauptstreitpunkt, in welchem Maße die Bodenschätze, speziell das Erdgas, der bolivianischen Bevölkerung zugutekommen sollen. Zu dem Rücktritt des Präsidenten kam es dann trotz der drohenden Ankündigung in Radio und Fernsehen nicht. Zur aufgeladenen Situation haben wir, die in Berlin und Cochabamba lebenden Bolivien-Aktivisten Simon und sein Vater José Ramírez Voltaire befragt.
Simon, kannst du uns kurz den aktuellen Stand der Lage in Bolivien beschreiben?
Bolivien ist jetzt in der Situation, Mesa kündigte seinen Rücktritt an am Sonntag, also genau vor einer Woche. Daraufhin wurde die Angst groß, das Land wird instabil. Und aus diesem Grund hat das Parlament Mesa den Rücktritt quasi verwehrt und ihm damit große Freiheiten eingeräumt.
Du spielst darauf an, dass Mesa als Bedingung an seinen Verbleib im Amt mehrere Forderungen geknüpft hat und die traditionellen Parteien unter anderem zur Unterstützung seiner Rohstoffpolitik bringen konnte. Gelingt sein Gesetzvorhaben, würden 18% der Gewinne aus der Erdgasförderung durch internationale Konzerne an Bolivien gehen. Die Opposition und die sozialen Bewegungen, allen voran Evo Morales von der MAS, fordern hingegen eine Abgabe von 50% der Gewinne. José, wie schätzt du die Lage ein?
Wichtig war, dass ein Referendum gemacht wurde in Bolivien gerade um diese Frage und die meisten der Bevölkerung wollte es an sich eine Nationalisierung praktisch der Rohstoffe. Was der Evo Morales mit Recht sagt an sich, was die Bolivianer wollen, ist nicht mal die Nationalisierung, wie sonst früher war, sondern die wollen, dass Bolivien Besitz, Dueños der Rohstoffe sind, mit Partner, und das wären die Socios praktisch, die selbstverständlich in Bolivien investieren und auch Geld verdienen, aber selbstverständlich nicht in dem Umfang, die jetzt geplant ist, nach dem alten Abkommen, sonst einfach 50%. Und es geht um diese Problematik.
Wie lässt sich denn die politische Lage bewerten? Ist Mesa, da sein Rücktritt abgelehnt wurde, Sieger dieser Auseinandersetzung?
Was gar nicht mal so entscheidend ist in dieser Frage, ist, ob jetzt Mesa persönlich der Sieger dieser ganzen Aktion ist, sondern die Frage ist eigentlich von der Konstellation in Bolivien und von den gesellschaftlichen Kräften her, wer ist der Sieger dieser Aktion? Und da muss man ganz klar sagen, dass Mesa jetzt einen Kurswechsel vorgenommen hat, der dahin geht, mehr die Interessen der Oligarchie, der Erdgas-Oligarchie, kann man ja sagen, und der Autonomiebestrebungen im Osten des Landes, in Santa Cruz, auch diesen Kreisen letztendlich entgegenkommt damit. Das ist sozusagen ganz klar. Die Parteien, die jetzt den sozialen Pakt unterzeichnet haben, sind alles die Parteien der sogenannten Megakoalition. Das heißt, es sind alle bürgerlichen und traditionellen Parteien im Parlament, schließen sich zusammen, um den weißen Präsidenten zu stützen und um gegen die indigenen sozialistischen Parteien mobil zu machen und um die sozusagen an der Macht nicht zu beteiligen. Das ist jetzt die aktuelle Konstellation im Parlament und das ist die gleiche Konstellation, die 2003 schon existierte.
2003 musste González de Lozada zurücktreten, da er den anhaltenden Demonstrationen gegen seine neoliberale Privatisierungspolitik mit brutalen Einsätzen der Sicherheitskräfte begegnete, bei denen über 60 Menschen starben. Aber du spielst auch darauf an, dass in der bolivianischen Politik die Indigenas, die 70% der Bevölkerung ausmachen, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft unterrepräsentiert sind.
Es gibt in Bolivien sehr starke und sehr hartnäckige antidemokratische Kräfte, für die, wie soll ich sagen, eine rassistische Weltsicht konstitutiv ist für ihr nationales Gefühl. Deswegen ist diese rassistische Konnotation, die diese Auseinandersetzung haben, auch immer wieder, kommt die auch immer wieder ans Tageslicht, wenn die Leute in der Plaza Murillo in La Paz mit ihren weißen Taschentüchern wedeln und sagen, wir wollen nicht von Stinkfüßen regiert werden oder Evo an die Wand und so weiter. Das hat alles diesen rassistischen Beigeschmack, der auch jetzt wieder hochgespült wurde. Ne?
José, wie verhält sich denn die europäische Politik zu den Auseinandersetzungen? Schließlich sind ja auch europäische Konzerne involviert. So zum Beispiel der französische Dienstleister Suez, der die Wasserversorgung El Aidos übernahm, der armen Nachbarstadt des Regierungssitzes La Paz, und seitdem auf heftigen Widerstand der Bevölkerung stößt.
Man könnte fragen, was könnte man von Europa, von Deutschland erwarten? Leider, meine Antwort muss Pessimist sein, weil auch nach der EU-Verfassung und nach der Politik Europas geht in die gleiche Richtung, Neoliberalismus, freier Markt, inklusive Militarisierung, wenn notwendig ist. Auch Interessen von Transnationalen über die französische Transnationalen Wasserproblematik oder der spanische oder auch deutsche Interessen mit Sicherheit werden nicht zugunsten der sozialen Bewegung.
A través de un hoyo entre nubes de radiación, el sol saldrá como ayer en el último amanecer. Cuando todo sea olvido y de plástico el corazón, cuando todo sea olvido y de plástico el corazón, el hombre con su ambición sembrará su destrucción. El hombre con su ambición sembrará su destrucción. Lluvia ácida, esterilidad, donde fue verde y fecundidad.
Die Luft brennt. Solidarität mit der York 59. Es ist auch euer Haus. Seit 15 Jahren ist es das Ziel unseres Hausprojekts, der York 59, selbstbestimmt und alltagswiderständig zu leben. Mit 60 Leuten, darunter 10 Kindern. So oft wie möglich idealistisch, hierarchiefrei, kreativ, kämpferisch, herrschende Konzepte radikal hinterfragen, kapitalistische Zwänge minimieren. Hierbei nicht moralisch und exklusiv zu werden, versuchen wir auch. Viele politische Projekte haben bei uns ihre Büros, zum Beispiel die antirassistische Initiative oder das Radioprojekt Onda. Unsere Veranstaltungsetage ist Raum für politische und kulturelle Aktivitäten jenseits des Mainstreams. Jeden ersten und dritten Montag im Monat gibt es Fokü, Cocktails und Gimmicks in der Druschbar für alle.
Wir brauchen keinen starken Mann, denn wir sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug.
Mehr Infos unter www.york59.net. Solidarität mit der York 59. York 59 bleibt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.